Kann man nicht hören? Gut. Herr, wir loben dich. Wir danken dir, Herr, für diese Zeit. Wir danken dir, Herr, dass du heute zu uns sprichst in dieser Zeit. Und wir beten, dass deine Liebe uns gefangen nimmt, Herr. Dass du uns viel mehr gefangen nimmst als alle Dinge dieser Welt. Herr, wir beten auch, sprich weiter zu uns. Und ja, Herr, dafür möchten wir dir unser Herz geben und dich in uns wirken lassen. Dir und der Heiligung in uns und auch in der Gemeinde Raum geben. Amen. Ja. Ich habe jetzt dieses Lied sehr geschätzt. Vor allem die letzten beiden Strophen, die letzten beiden Verse. Das sind wirklich gute Gebete, dem Herrn zu sagen, Herr, nimm auch mich für deinen Leib auf Erden, den du vor Gründung dieser Welt erdacht, dass eine Gabe für den Leib mich werden, für die Gemeind, die dir zur Braut gemacht. Amen. Lob den Herrn. Ich bin dem Herrn wirklich sehr dankbar für diese Möglichkeit, gemeinsam mit euch den Herrn zu suchen und zu ihm zu kommen und seiner Stimme, sein Sprechen zuzuhören. Auch wenn es in einem anderen Rahmen ist, als wir uns das vielleicht wünschen. Ich würde euch gerne sehen. Geht leider nicht. Aber dennoch schätze ich diese Zeit sehr, wo der Herr einfach zu uns redet. Ich habe den Eindruck, es ist so gut, zusammenzukommen und gemeinsam den Herrn zu suchen. Diese Zeit, diese Zeit der Konferenz oder auch die Zeit der Versammlung ist so wichtig, ist so kostbar für uns, weil es uns neu ausrichtet auf das Wesentliche, weil es uns wegnimmt von den Dingen, die uns vielleicht so sehr umstricken im täglichen Leben und uns neu ausrichtet und heute in dieser Zeit uns sogar ausrichtet auf den Willen Gottes. Und ich denke, es ist auch für den Herrn eine Freude zu sehen, wenn die Heiligen, wenn wir gemeinsam in Einheit zusammenkommen und ihn allein suchen. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist so wunderbar. Wir möchten heute weitermachen mit dem Wort, was der Herr schon auch durch die Heiligen, durch die Brüder und durch die Gemeinschaft, denke ich, so gut zum Ausdruck gebracht hat. Wir wollen jetzt einfach weitermachen. Hans Günther und ich, wir haben uns gemeinsam auf die fünfte Versammlung ein wenig vorbereitet und ich werde jetzt anfangen und dann später an den Hans Günther übergeben. Ja, lob den Herrn. Vielleicht bevor wir diese Verse lesen, möchte ich nochmal einfach bestätigen, was auch schon zum Ausdruck kam. Es ist wunderbar, Gemeinschaft zu haben über den Willen Gottes. Und nicht nur über den Willen Gottes, sondern ich habe den Eindruck, der Herr möchte uns diesen Wunsch ins Herz legen, dass auch wir Menschen sind, die in seinem Willen leben. Nicht nur Menschen, die seinen Willen im Kopf haben, sondern Menschen, mit denen er seinen Willen teilen kann. Und das schätze ich sehr, dass der lebendige Gott, der große, wunderbare Gott, der das Universum geschaffen hat, die Welt gegründet hat, alles ins Dasein gerufen hat, dieser lebendige Gott hat einen Willen, den er ausführen will und ausführen wird, und diesen Willen möchte er mit uns Menschen teilen. Ist das nicht überragend? Also mir fehlen dazu die Worte. Ich denke, es ist auch gar nicht möglich, das in Worte zu fassen. Ich habe einfach den Wunsch, ein Mensch zu sein, der den Herrn, unseren Herrn Jesus Christus kennt und in seinem Willen lebt. Es gab die Schrift zeigt, das ganze Alte Testament zeigt schon, dass Gott immer wieder Menschen gesucht hat und Lob den Herrn auch gefunden hat, denen er erscheinen konnte, denen er begegnen konnte, die er ansprechen konnte, ganz persönlich ansprechen konnte. Und diesen Menschen ist er begegnet und hat ihnen gezeigt, wie er ist, wer er ist und auch, ja, was ihm am Herzen liegt, was ihm wichtig ist. Und das ist mir in diesen Tagen auch schon mehr und mehr wichtig geworden. Ich möchte auch immer wieder diese Begegnung mit dem Herrn suchen. Täglich und immer wieder zum Herrn kommen. Und nicht nur vom Hörensagen über ihn Bescheid wissen. Ich glaube, gerade für uns, die wir vielleicht schon sehr lange und sehr viel im Glaubensleben sind, im gläubigen Elternhaus vielleicht aufgewachsen sind, vielleicht sogar in der Gemeinde aufgewachsen sind. Wir wissen wirklich viel wir haben viel gutes Wissen und Lehre aus der Schrift bekommen. Wir kennen so viele Dinge, die in diesem Buch drinstehen. Ich denke, es ist aber umso wichtiger, dass wir alle auch einen Wunsch haben und uns auch im Herzen vornehmen, Herr, ich will dich wirklich kennen. Ich will wissen, wie du bist. Ich will wissen, wer du bist und was du auf dem Herzen hast. Und dann ist der Wille Gottes auch kein Thema mehr. Es kam so gut schon zum Ausdruck, wir haben nicht ein Thema in dieser Konferenz. Jetzt klären wir alles, was es mit dem Willen Gottes auf sich hat. Und in der nächsten Konferenz kommt das nächste Thema. Nein, es ist etwas, was mit unserem Herzen zu tun hat. Was der Herr uns ins Herz legen möchte. Und er möchte es in Gemeinschaft tun. Ich habe vorhin noch den Vers gelesen in Epheser 3. Ich möchte den gerade kurz hier an den Anfang stellen, weil es so wunderbar ist. Ich lese vor aus Epheser 3. Christus ist so reich. Er möchte in Vers 17 durch den Glauben in unseren Herzen wohnen, damit ihr durch Liebe gewurzelt und gegründet stark seid, um mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi zu erkennen. Lob den Herrn, wir können gemeinsam nur den Herrn erfassen, wie er ist und was er auf dem Herzen hat, das kommt in Gemeinschaft zum Ausdruck. Durch die Gemeinde. Und das ist auch heute für uns ein Anliegen, das ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Wir haben diese Überschrift hier heute, die heißt die Heiligung für die Gemeinde, seine Braut. Ja, ich denke, auch heute Morgen haben wir das schon gesehen. Unser Gott ist heilig und er hat auch ein Interesse an uns. Er möchte auch in uns etwas Heiliges hervorbringen. Aber nicht nur in jedem Einzelnen für sich, sondern unser Gott, und das möchte ich einfach jetzt am Anfang ein bisschen zum Ausdruck bringen, ist ein Gott, der ein Gegenüber sucht, sich nach einem Gegenüber sehnt, was ihm gefällt und ihm entspricht und heilig ist. Und das hat so viel mit uns heute zu tun. Lass uns vielleicht mal anfangen, ein paar Verse zu lesen. Die ersten Stellen, die hier in dem Outline drinstehen, würde ich gerne gemeinsam mit euch lesen. Epheser 5, 25 bis 27. Epheser 5, 25 bis 27. Ich fände es gut, wenn das jemand vorlesen kann. Epheser 5, 25 bis 27. Amen. Lob den Herrn, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Ja. Und dann noch eine Stelle, die wir auch schon gelesen haben in diesen Tagen, in Matthäus 6. Das Gebet in Matthäus 6, ab Vers 9, bitte bis Vers 15. Matthäus 6, 9 bis 15. Amen. Ja. Und dann auch Johannes 17, Vers 19 bis 21. Johannes 17, 19 bis 21. Ja. Amen. Lob den Herrn. Könnt ihr bitte auch noch Vers 24 lesen? Ja, Amen. Das sind wunderbare Verse. Vielleicht Verse, die wir schon das ein oder andere Mal gelesen haben. Aber ich denke, sie geben einen kleinen Einblick und zeigen ein wenig. Ja, und wenn wir sie nochmal lesen, dann zeigen sie doch sehr wunderbar, welch ein Wunsch im Herzen des Herrn ist. Ich möchte gerade noch mal auf Vers 24 eingehen, hier in Johannes 17. Der Herr betet recht kurz vor seinem Tod und seinem Tod am Kreuz. Vater, ich will. Ist das nicht ein wunderbarer Ausdruck des Willens des Herrn? Vater, ich will. Und dann betet er für die Heiligen. Er betet für den Ausdruck der Heiligen, für sein Zeugnis auf dieser Erde. Ich bin wirklich berührt in dieser Zeit, dass der Herr solch einen Wunsch hat, solch ein Interesse hat in uns Menschen, etwas hervorzubringen, was ihm gefällt, was ihm entspricht. Und wir haben hier gleich mal in Punkt A geschrieben, dass der Herr als Retter auf die Erde gekommen ist. Ja, dazu möchte ich nochmal anknüpfen an das, was wir heute Morgen gehört haben und, denke ich, gesehen haben, auch von der Heiligung. Ich schlage nochmal auf den 1. Petrus 1, Vers 16. 1. Petrus 1, Vers 16. Es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ja, unser Gott ist heilig. Das hat mich heute Morgen beeindruckt. Unser Gott ist heilig. Das ist was anderes, als wir vielleicht in unserer Vorstellung von Heiligkeit abgespeichert haben. Es heißt, ich bin heilig, sagt Gott. Das heißt, was ist heilig? Heilig ist, wie Gott ist. Heilig ist das Wesen Gottes. Und er sagt hier, werdet auch ihr heilig. Das beeindruckt mich. Und ich muss sagen, wenn ich diesen Vers lese, muss ich auch des Öfteren auf mich schauen und feststellen, ich aus mir selbst, ich bin nicht heilig. Mein alter Mensch ist nicht heilig. Aber lobt den Herrn. Der Herr ist gekommen als ein Retter. Ja, wir haben vielleicht alle, ich denke, wir, die wir hier zusammen sind, wir haben durchaus den Wunsch. Ja, wir wollen Menschen sein, die im Willen Gottes leben. Das ist ein wunderbares Gebet und ein guter Wunsch. Und manchmal mögen wir feststellen, dass wir es nicht schaffen. Aus unserer eigenen Kraft. Dass wir es nicht vermögen, irgendetwas hervorzubringen, was unserem Gott entspricht, was ihm gefällt. Aber lobt den Herrn, dafür ist der Herr gekommen als ein Retter. Ich lese die Verse in Johannes 3 mal und die Verse kennen wir vielleicht hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Evangelium. Aber wir haben auch gehört, und das ist ermutigend, das Evangelium, die gute Nachricht, das ist unser Gott. Das ist ein Teil seines Wesens. Er möchte uns retten. Ich lese vor Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ja, Amen. Gott hat den Sohn in die Welt gesandt, damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ja, wir denken vielleicht, das ist ein Vers für die Ungläubigen, die noch gerettet werden müssen. Ja, das ist sicherlich für die Ungläubigen geschrieben. Aber ich habe auch gemerkt, ich brauche so viel Errettung. Ich brauche diesen Herrn, diesen Retter, der gekommen ist, um uns aus dem Zustand, in dem wir waren, zu erretten. Und was mich hier, was ich hier noch zum Ausdruck bringen möchte, ist die Haltung des Herrn. Warum hat er uns gerettet? Und das sehen wir hier auch in dem Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist mir groß geworden in letzter Zeit. Das Motiv unseres Gottes ist Liebe. Alles, was er wirkt, wirkt er durch Liebe. Und aus Liebe, dazu ist der Vers hier in der Gliederung auch geschrieben, der da sehr gut hineinpasst, in Titus Kapitel 3. Titus 3, Vers 4. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien, rettete er uns, nicht aus Werken in Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. durch das Wasserbad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Wunderbar, lobt den Herrn. Die Güte und Menschenliebe unseres Rettergottes ist erschienen. Ich schätze das hier. Wir haben gesehen, ich finde dieses Bild, was wir gesehen haben an dieser Konferenz, schon mehrfach wirklich sehr gut. Es zeigt die drei Säulen. Ich habe es jetzt hier leider nicht heute aufgezeichnet. Ich denke, ihr habt es vielleicht in euren Notizen oder in euren Gedanken noch vor euch. Wir haben gesehen, es ist der Wille Gottes, die Menschen zu erretten. Uns auch ständig mehr zu erretten. Aber es ist nicht nur der Wille Gottes, sondern es ist, unser Gott ist ein Rettergott. Es ist das Wesen unseres Gottes. Er ist ein Rettergott. Ist das nicht wunderbar? Und als der Herr auf die Erde gekommen ist, kam er aber nicht nur als Retter. Und das ist der Punkt, den ich jetzt eigentlich noch betonen möchte. Er kam nicht allein, um uns von unserer Misere zu erretten, sondern er kam als ein Bräutigam. Lob den Herrn. Johannes 3, Vers 29. Da schreibt Johannes der Täufer: Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund aber des Bräutigams steht und hört ihn und freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Das sind wunderbare Verse. Johannes, der Täufer, schreibt hier über Jesus als den Bräutigam. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Johannes hat, der Vater, der Geist hat ihm offenbart, der Christus, der kommt, ist ein Bräutigam. Jetzt ist die Frage, was ist ein Bräutigam? Ich denke, es ist eine einfache Frage. Ein Bräutigam ist ein Mann, ein Mensch, der eine Frau gefunden hat, der heiraten möchte und der voller Freude ist, dass sich seine Braut vorbereitet. Lobt den Herrn, zu jedem Bräutigam gehört eine Braut. Das ist klar. Ich denke, das versteht jedes Kind. Und die Schrift ist in dieser Hinsicht auch sehr klar. Lesen wir nochmal, oder ich lese nochmal, schlage nochmal Epheser 5 auf. Paulus schreibt hier in dem Bild der Ehe zwischen Mann und Frau in Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen. Er benutzt dieses Bild aber für ein anderes Paar. Er schreibt, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst darstellte als eine, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen. Ich habe die Verse viel gelesen in letzter Zeit und es ist wirklich keine Kleinigkeit. Christus hat die Gemeinde geliebt und hat sich selbst für sie hingegeben. Ich möchte sogar sagen, er ist voller Freude um der Gemeinde willen. Er ist voller Freude, dass er uns gerettet hat, aber nicht nur uns Einzelne gerettet hat, um uns Einzelne zu heiligen. Der Herr ist nicht nur für viele Einzelne in den Tod gegangen, damit er viele Christen hat, an vielen verschiedenen Orten verstreut, die ein heiliges Leben führen, sondern der Herr ist gekommen für eine Braut. Denn in dem Bild ist es uns sehr klar, wie viele Bräute gibt es an einer Hochzeit. Es gibt eine Braut und für die hat sich der Herr hingegeben. Ich schätze dieses Bild sehr und möchte vielleicht dazu noch einfach nochmal bezeugen oder bestätigen. Auch hier ist es nichts, was wir bloß mit Wissen und Erkenntnis dem Wort entnehmen können. Wir können im Wort viel darüber lesen und ich denke auch hier, viele, die dieses Wort schon oft gehört haben, wissen darüber Bescheid. Aber ich denke auch hier ist es wichtig, dass der Herr uns etwas zeigen kann. Dass der Herr uns seinen Wunsch zeigen kann. In einem Bräutigam ist ein Wunsch, ein Verlangen, eine Freude um seine Braut, die er heiraten kann. Und so ist in Christus auch ein Wunsch, eine Freude für die Gemeinde, die aufgebaut wird, die zubereitet wird, wie wir hier sehen, oder die er sich sogar selbst darstellt. Der Herr möchte voller Freude und voller, er möchte seine Gemeinde in aufgebauter Form sehen. Und ich denke, es ist wichtig, dass der Herr uns das auch heute zeigt. Ich habe einen Wunsch, dass der Herr das uns allen zeigt. Wisst ihr, bei einer Braut und einem Bräutigam, da geht es nicht so sehr um richtig, falsch. Da geht es nicht so sehr um gut oder böse. Und da geht es auch nicht so sehr um viele äußeren Dinge, sondern es geht um die Liebe. Und es geht um das Herz. Es geht auch hier in Bezug auf den Aufbau der Gemeinde darum, dass der Herr unser Herz dafür gewinnen kann. Und dafür ist es gut, den Herrn auch zu bitten, Herr, zeige es mir. Ich möchte vielleicht kurz noch einen Vers hier anfügen, in Offenbarung 21. Der Herr möchte nämlich uns allen zeigen, er möchte der ganzen Schöpfung zeigen, wer seine Braut ist. Offenbarung 21, ich lese mal Vers 9b vor. Da heißt es, komm her, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Lob den Herrn, ich will dir die Braut zeigen. Ich glaube, es ist ein gutes Gebet. Ich muss das auch aus eigener Erfahrung sagen. Es ist gut, den Herrn zu bitten, Herr, zeige mir, wie wichtig ist dir deine Gemeinde? Wie möchtest du heute deine Gemeinde bauen? Frag den Herrn. Komm zum Herrn. Geh zu ihm. Und ich habe es auch, es hat mich auch sehr berührt in dieser Zeit, immer wieder auch die Ermutigung zu hören. Ich möchte sie auch nochmal aussprechen. Geht ins Wort. Lest im Wort. Betet das Wort mit dem Herrn zusammen. Und er wird so viel zeigen können. Er wird auch so viel Freude ins Herz geben für die Gemeinde. Und die Gemeinde ist nicht nur eine, nicht nur eine Gruppe von Menschen, sondern die Gemeinde ist eine Kostbarkeit für den Herrn. Und es ist meine Erfahrung, der Herr gibt uns dann ein ganz anderes Empfinden, ein ganz anderes Herz auch für die Heiligen, für die Geschwister. Und ganz besonders für die Geschwister an unserem Ort. Dort wird es nämlich praktisch. Dort wird es plötzlich praktisch für uns. Wir sagen auch dieses Wort praktisch. Es ist gut, wenn die Sache praktisch wird. Und genau das hat uns auch in der Vorbereitung, in dem Gebet in Matthäus 6 berührt. In Matthäus 6 lehrt der Herr uns alle beten. Das ist kostbar. Ich bin dem Herrn dankbar für dieses Gebet. Es ist gut, das zu beten, nicht leere Worte zu wiederholen, wie die Nationen, sagt er zuvor auch, sondern dieses Gebet wirklich vor dem Herrn zu beten. Und in dem Gebet heißt es in Matthäus 6, dein Name werde geheiligt. Unser Vater in den Himmel, dein Name werde geheiligt. Es ist der Vater im Himmel. Sein Name muss geheiligt werden. Wie wird er heute geheiligt? Wie wird sein Name heute geheiligt? Habe ich mich gefragt. Man betet das so gerne. Dein Name werde geheiligt. Wie wird sein Name heute auf dieser Erde geheiligt? Dein Reich komme. Ja, das ist ein gutes Gebet. Wie kommt sein Reich heute auf der Erde? Dein Wille geschehe. Ja, dein Wille. Wir sind in dem Willen Gottes in dieser Zeit. Er geschehe. Wie im Himmel. Ja, aber so auch auf der Erde. Und hier wird es, wie gesagt, praktisch. Hier kommt dann der Vers, gib uns heute unser tägliches Brot. Und dann wird das Gebet ernst. Dann, ja, ich habe irgendwie geschätzt, wie der Herr hier einfach einen ganz praktischen Punkt anrührt. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Plötzlich legt der Herr seinen Finger in unsere Situation. Er zeigt uns, dass in unserem täglichen Leben mit unseren Mitmenschen, aber insbesondere auch durch das Gemeindeleben, sein Name geheiligt werden muss, sein Name geheiligt werden möchte. Und wie in diesem Vers hat uns in der Vorbereitung einfach wirklich berührt, wie der Herr hier die Vergebung anspricht. Es ist so gut. Der Herr hat am Kreuz ein umfassendes Werk getan. Er hat unser aller Sünden ans Kreuz getragen. Ich möchte dazu einen Vers lesen. In 1. Petrus 2 steht auch in der Gliederung, wenn ich mich nicht täusche. Ja, 1. Petrus 2, Vers 21. Ich lese mal ab Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen. Dazu seid ihr berufen, da auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild gelassen hat, dass ihr in seinen Fußstapfen nachfolgen sollt. Der keine Sünde getan hat, noch wurde Betrug in seinem Munde gefunden. Der nicht widerschalt, als er gescholten wurde, nicht drohte, als er litt, sondern alles dem ein Heim stellte, der gerecht richtet. Der unsere Sünden selbst an seinem Leib hinaufgetragen hat, auf das Holz. Damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Ja, Amen. Dieser Punkt ist uns wichtig geworden. Der Herr hat uns so ein wunderbares Vorbild gelassen, aber er hat uns nicht nur ein Vorbild gelassen, dem wir nacheifern müssen, sondern er hat auch alles Notwendige getan, dass wir auch heute in dieser Wirklichkeit leben können. Dieser Punkt hier in Vers 24 hat uns berührt. Der Herr hat unsere Sünden selbst an seinem Leib hinaufgetragen. Lob den Herrn. Der Herr, unser Gott, macht sich nicht eins mit Sünde. Auch in seinem Haus nicht. Wir haben das gesehen. Unser Gott verurteilt das sogar. Unser Gott kann sich damit nicht eins machen. Und er möchte es auch in uns behandeln. Aber dazu ist die Grundlage, dass er unsere Sünde hinaufgetragen hat. Meine Sünde, meine Verfehlung, meine Fehler hat der Herr ans Kreuz getragen. Und jetzt ist es an mir, an uns allen, auch einander zu vergeben. Wir haben diesen Punkt sehr geschätzt, weil ich denke, wir machen alle immer wieder die Erfahrung, dass wir merken, unser alter Mensch ist nicht in der Lage dazu. Ich möchte den Punkt jetzt hier einfach nochmal zum Ausdruck bringen. Unser alter Mensch, also das alte oder das menschliche Wesen in uns, was durch die Sünde vergiftet wurde, das beschreibt die Schrift als den alten Menschen. Dieser alte Mensch ist nicht in der Lage, aufgebaut zu werden in der Gemeinde. Er ist nicht in der Lage, dem Herrn zu gefallen. Er ist nicht in der Lage, zu Christus zu passen. Er passt einfach nicht zum Herrn. Unser alter Mensch, mein alter Mensch, passt nicht zu Christus. Aber, Geschwister, lobt den Herrn. Wir haben auch heute Morgen schon die Verse dazu im Kolosser gelesen. Ich habe sie hier auch aufgeführt, eine Parallelstelle dazu im Römer Kapitel 6, Vers 4 und folgende. Ich lese mal vor. Wir sind also mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln sollen. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind in der Gleichheit seines Todes, werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Da wir dies wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Ja, lobt den Herrn, vielleicht mal bis hier. Ich habe diesen Punkt hier aufgeführt unter B3, weil es mir wichtig geworden ist in der letzten Zeit, gerade in diesem Zusammenhang. Der Herr wünscht sich und er baut heute mit uns seine Gemeinde. Er bereitet seine Braut zu. Das tut er heute. Und unser alter Mensch hat darin keinen Raum. Das ist wunderbar. Wir sind nämlich ein neuer Mensch geworden. Dazu lese ich noch in Galater, um das vielleicht noch mal ein bisschen klarer zu machen. Galater 3, der Vers ist jetzt hier nicht in der Gliederung. Den müsste man dann noch hinzufügen, wer möchte. Weil es so wunderbar ist, der Herr hat alles schon vorbereitet. Ich lese mal vor, Galater 3, Vers 27. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft worden seid, habt Christus angezogen. Da kann es keinen Juden und Griechen geben, da kann es keinen Sklaven und Freien geben, da kann es nicht Mann und Frau geben, denn ihr alle seid einer in Christus. Lobt den Herrn. Wisst ihr, in unserem natürlichen Menschen gibt es so viele Unterschiede. Wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen, vielleicht unterschiedliche Vorstellungen, auch in Bezug auf Dinge in der Gemeinde. Wir haben vielleicht unterschiedliche Vorstellungen in Bezug auf die Versammlung. Ich habe vielleicht Vorstellungen über die Geschwister, wie die Geschwister sein sollten, wie ich sie mir vorstelle, die Geschwister an meinem Ort. Lobt den Herrn, in seinem Haus gibt es keinen Unterschied. Keinen Juden und Griechen, keinen Sklaven und Freien. Es gibt einen in Christus. Ich denke, das ist so eine wichtige und eine gute Übung für uns alle, das auch immer wieder im Glauben anzunehmen und auszusprechen. Wenn immer der alte Mensch hochkommt und vielleicht auch schon anfängt, eine Trennung zu bewirken, können wir sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Mein alter Mensch, der ist schon beendet. Lobt den Herrn. Das ist mir noch ein Anliegen gewesen, weil es mir einfach ein Wunsch ist, ein reines Herz zu bewahren. Ein Herz zu bewahren, um seiner Gemeinde willen. Ein Herz zu bewahren, um der Gemeinde, um der Braut Christi willen. Ich denke, es gibt nichts Wichtigeres in diesem Universum als den Plan und den Willen Gottes. Und dafür möchte ich auch immer wieder mein Herz reinhalten. Lobt den Herrn. Und vielleicht noch eine Sache. Es ist so ein Vorrecht und so ein Schatz, dass wir auch einander haben und auch einander ermutigen können und einander anreizen können im Gemeindeleben. Und deswegen möchte ich vielleicht noch mit dem Punkt kurz schließen oder dann meinen Teil hier beenden und dann übergeben. Ich habe schon so oft erfahren, dass der Herr auch durch die Heiligen auch in mir eine Korrektur bewirkt. Durch die Heiligen, durch die Glieder seines Leibes, auch in mir eine Korrektur, die nötig war, zeigt. Und das ist so wunderbar. Auch in dieser Zeit, in Gemeinschaft, kann der Herr uns so neu ausrichten und auch so wunderbar behandeln und auch reinigen. Das ist sein Wunsch. Und dazu noch zum Schluss Epheser 5 nochmal. Ich lese es nochmal vor. Der Herr ist heute dabei. Lobt den Herrn. Er hat sich hingegeben und er ist heute dabei, die Gemeinde zu heiligen, sie zu reinigen durch das Wasserbad im Wort. Damit er die Gemeinde sich selbst darstellte als eine, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen. Amen. Ich bin ermutigt, gemeinsam mit euch weiter Umwandlung zu erfahren. Lobt den Herrn. Der Herr möchte sein Ziel erreichen. Und er wird sein Ziel erreichen. Er wird seine Braut, seine zubereitete Braut bekommen. Und dafür ist er so eifrig. Entschuldigt, ich muss doch noch einen Vers dazu anfügen. Paulus schreibt im Korintherbrief, im 2. Korinther, Kapitel 11. Vers 1. Ich eifere um euch mit Gottes Eifersucht, denn ich habe euch einen einzigen Mann verlobt, dass ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva verführte durch ihre List, auch eure Gedanken verdorben werden, hinweg von der Einfachheit und Reinheit gegenüber Christus. Und das ist etwas, was ich unbedingt bewahren möchte. Gemeinsam mit euch unbedingt bewahren möchte, die Einfachheit und Reinheit gegenüber Christus. Geschwister, wenn immer wir zusammenkommen, ist es so wichtig, dass wir alle üben, in Einfachheit und Reinheit zu Christus zu kommen. Das hat so eine Auswirkung. Das bewahrt uns vor jeglichen Angriffen und auch vor allem vor den Angriffen des Feindes. Lobt den Herrn für diesen wunderbaren Weg in Christus. Amen.
Jetzt bin ich dran. Bin ich zu hören? Ja, lobt den Herrn, der Heiligen. Ich freue mich, dass wir so auf diese Art und Weise zusammen sein können, fern voneinander und doch nah im Geist und eins im Geist. Lobt den Herrn. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn man sich für so eine Konferenz, für so eine kurze Mitteilung vorbereitet, man hat gewisse Linien, an denen man arbeitet, und dann teilen die Brüder vor einem mit und plötzlich erweitert sich, ich sag mal, der Himmel. Der Himmel geht auf und Offenbarung kommt, und es ist eine Freude, wenn wir sehen, wie der Heilige Geist unter uns wirkt, wie er immer wieder neu sein Wort öffnet und uns dadurch nicht nur zu mehr Erkenntnis, sondern zu mehr Teilhabe an seinem Wesen verleiht. Herr Jesus, gib uns ein offenes Herz, gib uns ein offene Ohren zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Ganz am Anfang der Konferenz wurden diese drei Säulen gezeigt. Und behaltet das vor euren Augen. Und ich habe jetzt noch eine Ebene darüber gesetzt oder daneben gesetzt, links oder rechts daneben, das spielt keine Rolle, ein Gebäude, die Gemeinde, das Haus des lebendigen Gottes, steht nicht nur auf drei Pfeilern, es gibt mehrere Pfeiler. Aber die Hauptpfeiler sind die Errettung, die Heiligung und die Gemeinde. Das ist das, was den Willen Gottes ausmacht. Und ich möchte einen Schritt weitergehen und sagen, diese weiteren drei Säulen tragen die Struktur des inneren Gemeindelebens. Ich komme nochmal zurück. Die Errettung, die erste Säule, die Errettung ist nicht nur für unsere eigene Errettung von der ewigen Verdammnis. Jawohl, dafür ist sie, aber sie ist von Gott gedacht, dass wir, wie Philippa Brief sagt, unsere eigene Errettung bewirken. Mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in uns beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Und das führt zur Heiligung. Das führt dazu, dass wir geheiligt werden und dass wir uns weiter erretten lassen. Und Errettung und Heiligung ist notwendig für die Gemeinde. Wenn du nicht errettet bist als Mensch, gehörst du nicht in die Gemeinde. Ja, du kannst ein Gast sein und mal zuhören, aber erst deine Errettung von der ewigen Verdammnis, deine Wiedergeburt, versetzt dich, natürlich verbunden mit der Taufe, in das Reich Gottes, in den Willen Gottes und auch in die Gemeinde. Und lob Gott, die Gemeinde besteht aus Heiligen. Dazu möchte ich gerne, dass wir ein paar Verse lesen. Wenn man sich mit dem Willen Gottes beschäftigt, jetzt in der Vorbereitung, dann stellt man immer wieder fest, dass es Verse gibt, die man zum Beispiel in den Briefen von Paulus schnell mal überliest. Aber sie haben eine Grundaussage, die jetzt in dieser Zeit neu leuchtet. Und ich lese dazu, oder vielleicht kann jemand von euch lesen, den Epheserbrief Kapitel 1, Vers 1.
Jetzt hast du erst auf das Getränk. Du liest immer noch. Du sprichst immer noch. So stark verzögert.
Epheser 1, Vers 1. Verse sind gelesen, ja, Amen. Und dann bitte noch den Vers in Kolosser 1, Vers 2. Kolosser 1, Vers 2, den Heiligen in Kolossä und treuen Brüder in Christus. Diese Anrede zeigt, dass die Gemeinde aus den Heiligen besteht. Und wir sind berufene Heilige. Wir sind noch nicht perfekt, aber wir haben diesen Stand in Christus, dass wir zur Gemeinde gehören, dass wir zu seinem Reich gehören. Lob den Herrn, und in dieser Weise wird die Gemeinde gebaut. Je mehr wir geheiligt werden, desto mehr wird die Gemeinde gebaut. In Punkt C heißt es Heiligung um der Geschwister und um des Aufbaus willen. Aber ich komme noch einmal jetzt zu diesen drei Säulen, zu der Erweiterung, zu den Zusatzsäulen. Und zwar, da möchte ich anschließen an dem, was Matthias gesagt hat, mit diesem Vergeben. Das Vergeben ist eine große Sache für den Aufbau der Gemeinde. Der Herr wird von Petrus gefragt in Matthäus 18, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Ist es genug 7-mal? Und der Herr sagt zu ihm, nein, nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Das heißt immer. Es hat uns so berührt in der Vorbereitung, weil die Vergebung etwas ist, was den Weg geöffnet hat, dass Gott sich überhaupt in uns hineingeben kann. Er hat uns vergeben. Und ich möchte Kolosser 3, Vers 12 lesen. Da heißt es, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, heilig und geliebt, ein Herz voll Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Milde, Langmut. Boah, das ist schon sehr viel. Und dann sagt, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. So wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. So Paulus nimmt die Vergebung Christi, die wir alle erfahren haben, sonst wären wir heute Abend nicht hier beisammen. Er nimmt dieses Vergeben Christi als Basis, dass wir einander vergeben sollen. Mit anderen Worten, es ist ihm sehr, sehr wichtig. Es ist dem Herrn sehr wichtig und es ist auch für uns wichtig. Denn ohne dieses gegenseitige Vergeben wird die Gemeinde nicht gebaut. Entschuldige, ich muss kurz. Für die, die schon lange im Gemeindeleben sind, und ich bin einer von denen, die sehr lange dabei sind, muss ich sagen, ich habe viel gesehen, wie harte Herzen, unversöhnliche Herzen, Dinge, die nicht vergeben wurden unter Geschwistern, immer wieder dazu führten, dass Menschen, das Gläubige, das Heilige, entweder weggegangen sind, oder sogar ihr Herz ganz gegen die Gemeinde gekehrt haben. Und oft haben wir uns gefragt, wie hätten wir es verhindern können? Wie hätten wir dieses Problem anders lösen können? Und immer wieder ist mein Resümee, es lag daran, dass es keine Bereitschaft zur Vergebung gab. Dinge passieren im Gemeindeleben. Geschwister reiben sich aneinander. Geschwister stoßen sich auch mal aneinander. Und die Bibel lehrt uns sehr klar, dass wir einander vergeben sollen. Es gibt viele Stellen, ich kann sie jetzt nicht alle anführen, aber es lohnt sich für uns alle, diese Warnung, die auch damit verbunden ist, wie Matthias schon gesagt hat in Matthäus 6, wenn wir nicht vergeben, wird der himmlische Vater uns auch nicht vergeben. Und seht ihr, das ist etwas sehr Wichtiges. Es ist eine wichtige Säule im Gemeindeleben. Lernen wir in der Liebe Christi, in der Demut Christi einander zu vergeben, dann bewahren wir und bewahren auch Geschwister, bewahren wir uns im Gemeindeleben. Und diese zweite Säule, die mir jetzt auch wichtig geworden ist, das ist, dass wir einander untertan sind. Seid einander untertan. Gell? Und es kam schon sehr gut raus in dieser Konferenz, der Herr hat den Willen des Vaters getan, und er war ihm untertänig. Er hat die Autorität des Vaters anerkannt. Dass der Vater und der Wille des Vaters höher ist als alle unseren Willen. Und wir beten ja auch, Vater, dein Wille geschehe. Und Jesus, ich füge das nur kurz ein, als der 12-Jährige im Tempel war, seine Eltern waren schon abgereist und er war immer noch im Tempel und blieb dort mit den Schriftgelehrten und hat sich mit ihnen unterhalten und hat wahrscheinlich vieles von ihnen gelernt. Und sie waren erstaunt, was der junge Mann da schon alles dazu zu sagen hatte. Und als seine Eltern zurückkommen und seine Mutter ihn wieder gefunden hat, dann... Ich lese nochmal ganz kurz, das ist ein kleiner Nebenschauplatz, aber es ist vielleicht wichtig, wenn wir das sehen, in Lukas 2, Vers 49. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meinem Vater gehört? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. So, als dieser kleine Bub, obwohl er schon mit den Hohenpriestern und Schriftgelehrten dort im Tempel diskutierte und vielleicht das Wort erörterte, in dem Moment, als seine Eltern sagen, jetzt komm mit, war er ihnen untertan. Das ist vielleicht im Moment ein kleiner Punkt, aber es zeigt die Demut, die in diesem Jesus steckt. Und Paulus sagt im Epheserbrief, seid einander untertan. Ich lese ihn vor, Epheser 5, Vers 21. Herr Jesus, wir loben dich für dein Wort. Vers 20, und alle Zeit für alles sollen wir Gott dem Vater Dank sagen, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus, und einander untertan seid in der Furcht Christi. So, hier ist etwas, was wichtig ist für das Gemeindeleben. Einander untertan zu sein, einander zu achten, auch mal bereit zu sein, dass die Meinung des anderen im Dienst zum Zuge kommen und nicht immer nur deine. Ja? Und jetzt komme ich zu dieser dritten Säule. Da heißt es, dass wir einander dienen sollen. Noch wieder hier möchte ich dieses Beispiel von Lukas 1 anführen. In Lukas 1, Vers 74, da wird gesagt, dass wir errettet werden aus der Hand unserer Feinde. Wozu? Um ihm zu dienen ohne Furcht. Also, wir haben drei Säulen: einander vergeben, einander untertan sein oder gehorsam Christi einzuüben, gegenüber Gott, aber auch manchmal gegenüber den Brüdern. Nicht immer hat immer einer Recht, sondern wir sind Brüder, wir sind Geliebte und wir sollen aufeinander hören, wir sollen aufeinander Acht haben. Und wenn wir diese ersten beiden Säulen mehr und mehr erfahren, dann merken wir, wie das Dienen etwas ist, was in Liebe und Harmonie geschehen kann. Wir sind zuerst gerettet, um ihm, dem Herrn, zu dienen. Am Evangelium, wie Paulus sagt. Ich diene am Evangelium seines Sohnes. Ja, aber gleichzeitig sollen wir auch einander dienen. Und möchte diese Verse von Galater 6, Vers 10 lesen. Da heißt es: So lasst uns nun, wie wir Gelegenheit haben, Gutes tun an allen, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Gell? Ich lese nochmal 9, Vers 9 dazu. Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wie wir Gelegenheit haben, Gutes tun an allen, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ja, Gutes tun heißt, einander zu dienen, einander mit Christus zu dienen. Und die Basis von diesen drei Säulen ist wieder der gekreuzigte Christus. Ja, das hat Paulus an die Korinther im Herzen. Die hatten so viele Probleme schon bekommen und einander gemacht. Und nicht nur unter ihnen, sondern es gab schon auch Auswirkungen auf andere Gemeinden. Und da sagt Paulus: Ich will unter euch nichts anderes wissen als Christus und ihn als den Gekreuzigten. So, später sagt er auch einmal, dass wir einander vergeben. Und er hat auch vergeben in dem Angesicht Christi. Lob den Herrn. In 1. Korinther 1, Vers 23. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wenn wir diesen Christus mehr erkennen, mehr schätzen als den Gekreuzigten, wie Matthias schon eingangs sagte, er ist der Gekreuzigte, er hat uns mitgekreuzigt. Er hat uns vergeben, so lasst auch wir einander vergeben. Er war so gehorsam dem Vater, lasst auch uns gehorsam sein, dem Vater, dem Wort, aber auch einander untertan sein. Die Gemeinde und das Gemeindeleben ist, glaube ich, der beste Ort, wo wir lernen können, unser Selbst zu verleugnen und üben können, einander untertan zu sein in der Furcht Christi und wo wir einander dienen können. Mit geistlichen Gaben, mit dem Wort der Wahrheit, aber auch in vielen praktischen Angelegenheiten und Bedürfnissen der Gemeinde. Die Gemeinde als der Leib Christi hat Bedürfnisse und es ist gut, wenn wir uns dieser Bedürfnisse annehmen. Ja, das war eigentlich dieser Einschub, den ich machen wollte, weil es auch wichtig ist, wenn wir diese großen Säulen, diese Hauptsäule der Errettung, der Heiligung und der Gemeinde sehen, dann müssen wir auch diese andere Ebene sehen, in der wir alle persönlich gefordert sind, uns in Christus und durch den Geist praktisch einzubringen, mitzubauen. Und ich mache diesen Sprung zu Punkt D, da heißt die Überschrift Umwandlung, Erneuerung, Errettung der Seele fördert den Aufbau der Gemeinde. Das ist sehr, sehr wunderbar. Diese verschiedenen Erfahrungen, dass wir umgewandelt werden in dasselbe Bild, dass wir die Erneuerung und Errettung der Seele bewirken, das fördert den Aufbau der Gemeinde. Und ich glaube, in dieser Konferenz sehen wir, der Wille Gottes ist so ein großes Anliegen und unsere Heiligung führt uns aber auch wieder herunter zu den normalen und wichtigen praktischen Beziehungen zueinander. Es ist wirklich wunderbar, wenn wir uns weiter erretten lassen, indem wir auf der einen Seite Gott dienen ohne Furcht, im Dienen, am Evangelium dienen und den Menschen und den Hausgenossen des Glaubens dienen. Lob den Herrn. Ja, die Zeit ist, glaube ich, schon auch fortgeschritten. Im Gebet für den Willen Gottes, das ist der Punkt D2, im Gebet für den Willen Gottes und für die Geschwister einstehen, da möchte ich diese Begebenheit noch anführen in der Apostelgeschichte 12, Vers 5, wo der Petrus im Gefängnis war. Und es steht dort, die Gemeinde betete ohne Aufhören. Ihr könnt diese Verse später nachlesen. Und das Resultat tut sich dann auf, einmal in Kapitel 12, Vers 12, heißt es dann, dass der Petrus befreit war. Moment, lass mich, jetzt muss ich es doch lesen. Apostelgeschichte 12, Vers 12. Und als er sich besann, kam er vor das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele zusammen waren und beteten. Lob den Herrn, sie haben gebetet und sie waren beisammen. Das Gebet der Gemeinde ist mächtig und ist kräftig. Und ich glaube, immer wieder müssen wir uns auch in dem Bewusstsein, dass wir uns heiligen wollen, dass wir Zeit absondern für die Gemeinschaft, für das Gebet, auch die Gebetsversammlung der Gemeinde uns immer wieder vom Herrn ins Herz schreiben lassen. Das ist eine wichtige Zeit. Der Petrus sitzt im Gefängnis und die Gemeinde betet und sie werden befreit. Und Petrus wird befreit. Und das weitere Resultat ist dann in Vers 24, da gibt es noch eine Zwischenepisode, aber in Vers 24 heißt es dann, das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Lob den Herrn, wenn die Gemeinde betet, werden Brüder, die in irgendeiner Weise auch gefangen sind, befreit und sie beten weiter und dann wächst das Wort und mehrt sich. Und die Wahrheit wird weiter hinausgetragen in eine Welt, die unbedingt die Errettung braucht. Lob den Herrn. Ich glaube, das ist sehr kostbar. Am Ende habe ich noch geschrieben, dieser Punkt 3, in der Wahrheit und in der Gemeinde feststehen. Ja, Paulus betet in Epheser 6 auch, dass wir begürtet sind mit Wahrheit, damit wir feststehen. Und in 1. Timotheus 3 sagt der Paulus auch noch einmal, dass die Gemeinde das Haus des lebendigen Gottes ist. Ein Pfeiler und eine Säule oder eine Grundfeste der Wahrheit. Ja, ein Pfeiler, eine Säule und eine Grundfeste der Wahrheit. Und in dieser Weise lasst uns weiter nicht nur in dieser Konferenz, sondern auch in diesem kommenden Jahr doch dieses Wort mitnehmen und weiter daran arbeiten, damit der Herr so eine heilige Braut bekommt, so eine herrliche Braut bekommt und dass wir im Willen Gottes leben. Der Herr sei mit unserem Geiste und ich freue mich, dass wir trotz dieser großen Einschränkung Gemeinschaft haben im Hause des Herrn, in der Gemeinde. Lob den Herrn.